Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo? Ja. Weiter geht's mit Spannung. Der Ulrike Helmer Verlag präsentiert Antje Wagner mit ihrem Thriller Schattengesicht. Antje Wagner schreibt Bücher für Erwachsene und Jugendliche. Sie war gestern, hatte schon eine Lesung mit einem anderen Buch, mit Der Schein, im Arena-Titel. Im Schattengesicht geht es um Mystik und um Rätselhaftes. Es zieht uns in ein Halbreich unter anderem. Es ist unter einer Trauerweide am Rande eines verlassenen Waldsees und genauso rätselhaft und mystisch wie dieser Ort sind auch die beiden Frauen, um die es im Buch geht. Die beiden sind auf der Flucht. Doch vor was oder vor wem sind sie überhaupt auf der Flucht? Und warum ist der Tod ihr ständiger Begleiter? Bevor ich das Mikro gleich abgebe an Antje Wagner, noch kurz der Hinweis. Wer heute Abend Lust hat, wir haben noch eine etwas längere Lesung im Café Kuhne hier in Leipzig. Und natürlich können Sie auch unser Buch nach der Lesung gerne hier käuflich erwerben und signieren lassen von Antje Wagner. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Lesung.
Ja, wunderbar, dass so viele da sind. Die Lesungen auf der Buchmesse sind für uns Autorinnen immer was ganz Besonderes. Es ist wahnsinnig wuselig, es ist irrevoll, die Leute kommen und gehen. Man hat manchmal das Gefühl, verstehen sie einen? Es ist immer eine Herausforderung, ja. Ich freue mich, dass ich Ihnen dieses schwarze Buch vorstellen darf. Das ist mit Absicht schwarz. Sie wissen ja, schwarz ist nicht gerade die fröhlichste Farbe, ne? Wir haben hier oben ein etwas verschwommenes Gesicht. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, warum das so ist. Ich möchte Ihnen, bevor ich lese, ich habe nur einen kleinen Leseteil rausgesucht, ein bisschen was zu dem Buch sagen, weil das ist ein Buch, was ein bisschen anders ist. Hier steht drauf Thriller. Es ist aber mehr als das. Es ist ein Hybrid. Ich würde eher sagen, es ist eine Mischung aus Jugendbuch und Thriller. Es ist vielleicht auch eine Mischung aus Roman und Thriller. Und wenn Sie Lust haben auf ungewöhnliche Bücher, könnte das was für Sie sein. Ich möchte Folgendes sagen. Ich habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, lange dafür gebraucht. Es ist unheimlich kurz. Es ist mein kürzester Roman, den ich je geschrieben habe, hat aber am längsten gedauert. Tatsächlich 6 Jahre. Der Grund war, nach ungefähr einem Jahr war das Ding fertig und ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich bin eine Autorin, die Spannungsromane schreibt und irgendwas stimmte nicht mit der Spannung. Und ich habe das Beste gemacht, was man erstmal machen kann mit einem Buch. Ich habe es liegen lassen. In den allermeisten Fällen haben wir Autorinnen aber Termindruck. Wir kriegen Aufträge, wir müssen das abgeben zu einer bestimmten Zeit. Und ich habe das aber, weil das ein Herzensbuch war, erstmal nur für mich geschrieben und hatte die Zeit. Und das Buch lag 4 Jahre. Und dann passierte etwas Erstaunliches. Normalerweise kann man Bücher dann verlieren. Ich habe es nicht verloren. Ich habe den Debütfilm von Jane Campion gesehen. Und ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Dieser Film ist rückwärts gedreht. Und dann kam für mich die Offenbarung und ich wusste, das ist es. Erzähl diesen Roman rückwärts, denn dann kannst du die Spannung so aufbauen, dass sie sich auf der letzten Seite entlädt. Es gibt ein Geheimnis im Leben dieser zwei Frauen. Das Geheimnis liegt in ihrer Kindheit. Ich hatte das Buch anfangs so geschrieben, dass in der Mitte sich das Geheimnis sozusagen offenbarte und dann hatte ich das Gefühl, es trullerte so aus. Indem ich das Buch rückwärts geschrieben habe, konnte ich das Geheimnis bis zur letzten Seite aufheben. Und ich sage das mit Absicht, weil ich kenne das. Ich weiß, dass es Leser und Leserinnen gibt, die die letzte Seite zuerst lesen, weil sie wissen wollen, ob es gut ausgeht. Und so kann ich gut verstehen. Tun Sie es nicht. Ich verspreche Ihnen, Sie bringen sich um eine Überraschung. Das wäre sehr schade. Tun Sie es nicht. Ich kann Ihnen noch was sagen. Ich habe Leser und Leserinnen, die lesen eine paranormale Lösung in dem Buch. Da kann ich gut mit leben als Autorin. Das ist völlig okay. Die kann man lesen. Sie ist nicht paranormal. Das, was ich reingesetzt habe, ist eine realistische Lösung. Es ist aber so, dass die Lösung sich nicht auf der letzten Seite so offenbart, dass da so steht, so, huhu, ich bin der Mörder. Sondern es ist so, Sie stehen vor einer Ecke. Dann ist das Buch aus. Sie müssen einen Schritt gehen, um die Ecke gucken und da ist die Lösung. Das heißt, die Lösung ist eine Minute, nachdem Sie das Buch beendet haben, erst da. Sie ist nicht im Buch, sie ist in Ihnen. Das alles habe ich jetzt als Vorgeschichte gesagt. Das Buch funktioniert also so, als würden Sie eine Filmrolle rückwärts einlegen. Unsere Hauptfiguren sind am Anfang 27 Jahre alt und das Buch läuft dann. Die werden immer jünger bis sie am Ende 7 Jahre alt sind und dann haben sie die Lösung. Ich fange an mit einem Teil, der in der Mitte ist. Unsere Hauptfiguren sind jetzt 18 Jahre alt. Es sind 2 Mädchen, Mila und Polly. Mila lebt in einem Dorf, in einem Gasthof. Ihre Eltern, die ziemlich alt waren, sind leider verstorben. Und Mila wächst jetzt bei ihrer Schwester auf. Die haben Probleme miteinander, das erkläre ich jetzt nicht. Sie werden das schon ein bisschen spüren. Was aber ganz wichtig ist, ist die Freundin von Mila, das ist Polly. Polly ist nicht eine normale Freundin. Polly scheint ein Mädchen zu sein. Ich sag mal dazu, es ist ein Waldkind, ein Wolfskind vielleicht. Sie hat dieses Mädchen kennengelernt, die scheint abgehauen zu sein und die scheint im Wald ganz allein in so einer Hütte zu leben. Die lernen sich als Kinder kennen und Mila verspricht ihr, nichts davon zu sagen. Sie verspricht ihr, dieses Geheimnis zu bewahren und dieses Mädchen lebt da offensichtlich seit vielen Jahren. Sehr seltsam ist das alles. Hören Sie sich's einfach mal an. Die Postbotin hatte etwas in den Briefkasten geworfen. Ich hatte es genau gesehen. Ich stieß mich vom Fenster ab, rannte aus dem Zimmer die Treppe hinunter, nahm gleich mehrere Stufen auf einmal, flog durch den Korridor, schnappte mir den Briefkastenschlüssel an der Wand, bevor Ina es tat, und sprintete nach draußen. Fahr aber, Lotto, Sie gewinnen immer. Es ist Urlaubszeit, 5 Tage Schwarzwald, 4 Tage bezahlen. Irgendwas von der Bank. Und da war er. Der Brief von Ole Jansson. Ich stopfte die Werbung wieder in den Kasten, lief ins Haus, hängte den Schlüssel zurück und rannte wieder hinaus. Ich musste zu Polly. Noch ehe ich aus dem Gartentor war, steckte Ina den Kopf aus dem Fenster und rief, »Wo willst du denn jetzt schon wieder hin?« »Es geht dich gar nichts an«, dachte ich und tat einfach so, als hätte ich sie nicht gehört. »Mila?« Ich blieb stehen. »Ich gehe nur mal kurz weg.« »Um 12 gibt's Essen.« Als ob ich das nicht wüsste. Es hätte ein Meteorit auf dem Hof landen, die Fußball-Weltmeisterschaft auf unserem Sportplatz stattfinden, es hätte auch Frösche regnen können. Punkt 12 würde trotzdem das Essen auf dem Tisch stehen. Das war so sicher wie die Erbsensuppe am Montag, der Hering am Freitag und der Braten am Sonntag. Schon klar, sagte ich und ging davon, bevor sie noch auf die Idee käme, dass ich ihr beim Abwaschen helfen könnte. Noch 3 Monate, dann würde ich endlich weg sein von hier für immer. Als ich die Zusage für das Lehramtsstudium bekommen hatte, hatte ich geglaubt, dass mir diese letzten Monate leichter fallen würden. Aber das Gegenteil war passiert. Die Zeit schien sich plötzlich endlos zu ziehen. Sau dich nicht wieder so ein. Ich bin 18, Ina, keine 3. Wenn alles gut ging, wenn dieser Brief von Ole Jansson das enthielt, was ich erhoffte, war ich nicht erst in 3 Monaten, sondern schon in 5 Tagen weg. Den Winter über hatte Polly bei mir übernachtet, aber seit die Tage wärmer geworden waren, blieb sie wieder draußen. Ihre Laube am Weiher war von Schnee und anhaltenden Regenfällen zerstört worden, deshalb war sie tiefer in den Wald gezogen, hatte in einem alten, nicht mehr genutzten Hochsitz ihren Unterschlupf gefunden. Man musste genau wissen, wo man suchen musste. Ich sprintete die Forstwege entlang, bis ich vor dem Versteck stand. »Polly«, rief ich nach oben. Ich atmete heftig, hielt mir die Seiten. »Polly!« Nichts. Die Bäume ließen ihre Kronen schwanken. Ein leiser Luftzug brachte die Farne zum Tänzeln. Die Sonne zitterte auf den Stämmen. Vögel kreischten. Doch dann raschelte es plötzlich. 2 Zweige wurden beiseite geschoben und Pollys Kopf schaute heraus. Sie sah verschlafen aus. »Was denn los?« sagte sie und gähnte. »Post!« sagte ich aufgeregt und winkte mit dem Brief. Da kletterte sie die Leiter hinunter. Unten reckte sie sich, rieb sich die Augen. »Ich könnte einen Kaffee vertragen«, sagte sie. »Ich habe die halbe Nacht wachgelegen und auf die Hirsche gewartet.« Sie setzte sich auf den Waldboden. »Na los«, sagte sie, »zeig her.« Ich riss den Umschlag auf. Dann lasen wir, was Ole Jansson geschrieben hatte. Als ich den Brief wieder zusammenfaltete, sagte Polly, »Sieht so aus, als wäre das unser erster gemeinsamer Urlaub.« Wir hatten die Anzeige die Woche zuvor entdeckt, in der Zeitung. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Ferienjob gewesen, nicht weil ich Geld brauchte, ich hatte ein bisschen was von Ma geerbt, das würde fürs Studium reichen, sondern weil ich möglichst weit weg von Carsten und Ina sein wollte. Seit ich das Abi in der Tasche hatte, seit einem Monat, hatte ich frei. Aber frei, das hieß, dass ich von morgens bis abends mit Ina und Carsten zusammen sein musste. Es hieß, mit Ina in der Küche zu stehen und bis zu den Ellbogen in einer Schüssel mit Hackfleisch zu hängen, Fleischfladen zu braten und sie zu Burgern weiter zu verarbeiten. Mexican Burger mit Taco-Soße, Oriental Burger mit Kreuzkümmel und Zimt und Burger der Woche. Es hieß, mit Carsten den Saal auszufegen und die Klos zu putzen. Es stand mir bis zum Hals. Lieber wollte ich irgendwo in einem Fließband Etiketten auf Gurkengläser kleben. Ich hatte die Anzeigen überflogen. Callcenter, Pizzafahrer, Begleitservice, Prospektverteiler, wieder Callcenter. Wenn man auf der Suche nach etwas Bestimmtem ist, geraten einem die Dinge am Wegrand oft aus dem Blick. Pollys Finger aber flog auf die Anzeige zu, die nicht dahin gehörte. Weil es kein wirklicher Job war. Es war eher sowas wie ein Geschenk. Dringend zuverlässige Person für Haushütung und Gartenpflege in Schweden gesucht. Kost und Unterkunft frei. Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde. Wenn ich auch nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, dass wir dabei waren, in ein Unglück hineinzuschlittern, hätte ich Pollys Fingerzeig ignoriert und hätte die nächsten Wochen, ohne zu murren, die Klos vom Anker geschrubbt, stundenlang, mit Chlorix und nackten Händen, bis mir die Finger geblutet hätten. Vorräte seien genug im Haus, hatte Ole Jansson geschrieben, und im Garten sollte ich ernten, was da wüchse. Der Schlüssel sei in der Kiepe vor der Hintertür unter dem Holz. Der Brief war lang, aber er wirkte irgendwie gehetzt, wie in letzter Minute geschrieben. Er hatte auch eine Karte mitgeschickt und auf einem Extrazettel fand ich die Wegbeschreibung, die Telefonnummer und die Adresse des Hauses. Der Name des Ortes, Näste Wieken, war unterstrichen und in Druckschrift geschrieben, als wollte er 100%ig sicher gehen, dass ich es auch fände. Naja, es gibt ein bisschen Probleme mit ihrer Schwester und deren Mann, die sie eigentlich nicht fahren lassen wollen, aber Mila schafft es, sie setzt sich durch. Sie ist ja auch 18, sie kann das erste Mal selbst Entscheidungen treffen. Sie setzt sich durch und sie fährt nach Schweden, zusammen mit Polly. Der Wind war frisch wie Pfefferminze, der Himmel hell und vibrierend. Die Fähre hieß Stena Line und hatte sogar ein Casino an Bord. Jetzt schien sie das Meer aufzureißen. Jeder Meter, den wir durchpflügen, dachte ich, ist ein Meter näher an Schweden. Ich musste die ganze Zeit aufpassen, vor Freude nicht einfach loszukreischen. Es war nicht zu fassen. Noch einmal kniff ich mich in den Arm, um mich zu vergewissern, dass es wirklich stimmte. Ich saß nicht in der Küche bei Ina, musste mir nicht ihr stumpfsinniges Gequatsche anhören, während ich stundenlang Paprika, Tomaten, Zwiebeln und Gurken für die Burger kleinschnitt. Ich war auch nicht mit Carsten im Hof, um ihm dabei zu helfen, das Garagentor zu streichen. Diese blöde Garage war seine neueste Idee gewesen. Sie bot Platz für 2 Autos und 4 Motorräder und war für die Urlauber gedacht, die in den beiden neu errichteten Fremdenzimmern übernachteten. Eins davon war Mars, ehemaliges Zimmer. Ina hatte es gelb gestrichen und Kiefernmöbel hineingestellt. Nein, es war noch nicht mal ganz Mittag, aber ich stand mit Polly an Deck. Wir beugten uns weit über die Reling. Ich ließ meine Hand mit dem ausgestreckten Mittelfinger nach oben fliegen, wo ich schöne Walde vermutete. Ich war sie los. Ich war sie endlich, endlich los. Dieses Dorf liegt in Schweden sehr einsam. Sie kommen an am Hafen, fahren mit dem Bus so weit, wie es geht und dann müssen sie offensichtlich noch 7 Kilometer laufen. Es liegt mitten in einem Wald, sehr, sehr einsam. Und die Polly, die in Wäldern zu Hause ist, die seit Jahren in Wäldern lebt, führt sie dahin. Also sie findet sofort die Wege, sie kennt sich aus in Wäldern und irgendwann kommen sie halt an diesem winzigen kleinen Dorf in einem Wald. Dorf war für Näste Wieken im Grunde eine unpassende Bezeichnung. Es bestand aus kaum mehr als einer Handvoll Gehöften. Ein jedes hatte etwas Verwischtes an sich, etwas Hastiges. Ein jedes sah aus wie kurz in Farbe getunkt und eilig hin und her geschwenkt, damit es schneller trocknete. Die Dächer wirkten wie über die Mauern geworfen und die Schornsteine wie schnell hineingedrückt. Vielleicht war das früher mal eine geschlossene Siedlung gewesen, sagte Polly. Und dann sind die Häuser von einer Gefahr aufgeschreckt und in alle Richtungen davongespritzt. Ja, genau so sah das Dorf aus. als ob die Häuser sich nach einer hastigen Flucht einzeln unter die Krüppelkiefern gehockt und beschlossen hätten, von nun an in dieser weit verstreuten Form zu verharren. Und dann sahen wir unser Haus. Nein, das Haus von Ole Jansson. Es lag so, dass es aufs Wasser wies, genau wie er es beschrieben hatte. Wenn man sich verliebt, dann kann das langsam passieren, ein behutsames Kennenlernen. Als würde man an zwei Enden einer 100-Meter-Bahn stehen und sich Tag für Tag einen Schritt näher kommen. Und es kann etwas Jähes sein, ein heftiger Schlag vor die Brust, der einen zu Boden wirft. Ich hatte mich verliebt. Etwas in mir ging für den Bruchteil einer Sekunde zu Boden, als ich das Haus das erste Mal sah. Es stand ganz oben, auf dem Hang, am weitesten von allen anderen entfernt. Es war schäbig, vom Wetter verbraucht. Im Gegensatz zu den anderen Häusern jedoch, die sich in die Kuhlen und Senken des Hanges pressten und allesamt etwas Geducktes ausstrahlten, war unseres mutig, behauptete Polly. Schließlich hatte es sich als einziges so ungeschützt mitten auf die Spitze gestellt. Die Zeit in Ole Janssons Haus war bis zu dem schrecklichen Irrtum unsere glücklichste. Es geht jetzt ein bisschen weiter. Es wird wieder dieser Sommer beschrieben. Ich lasse das jetzt mal aus, weil wir wirklich nicht so viel Zeit haben. Aber ich komme mal ganz kurz auf den Irrtum zu sprechen. Dieser Irrtum wird immer wieder erwähnt. Es ist passiert am 3. August. Der 3. August verfolgt oder durchzieht auch dieses Buch. Es gibt offenbar ein Geheimnis an diesem Tag. Der Tag des Irrtums fiel in einen plötzlichen Wetterwechsel. Da waren wir schon über einen Monat dort. Es war der 3. August. Einige Tage zuvor hatte es zu regnen begonnen und es hörte nicht mehr auf. An jenem Morgen erwachte ich fröstelnd und sah in den feinen Niesel hinaus. Ich drückte das Fenster zu. Polly schlief noch, die Decke bis unter die Nasenspitze gezogen, und ich stand leise auf und machte ein paar Kniebeugen, um warm zu werden. Dann stellte ich mich mit der Kaffeetasse in die offene Haustür und sah aufs Wasser. Irgendwas war mit dem See. Er schien ein Stückchen gesunken, obwohl das nicht sein konnte. Er hatte am Rand große Steine entblößt. Wie Zähne, dachte ich. Außerdem benahm er sich wie das Meer. Er rauschte und die Wellen zogen schnell und grau vorbei. All dies erinnerte mich an eine Traumlandschaft. Und plötzlich war es da. Dieses eigenartige Gefühl, die Situation schon einmal erlebt zu haben. Irgendwann. Ganz früher. Oder nein, dachte ich umgekehrt, als würde ich alles erst später erleben. Ich ging zum Anbau hinüber, drückte die Tür auf. Der Anbau war ein kleiner Verschlag, in dem Regale mit Einweggläsern, der Rasenmäher und Gartengeräte standen und ein merkwürdiges Gerät, das aus zwei Metallbehältern bestand, mit Ventilen und Schläuchen daran. Einer stand auf eisernen Stelzen, der andere auf dem Boden, und beide waren durch ein Rohr miteinander verbunden. Dazu erzähle ich jetzt nicht mehr. Wir kommen zur Nacht. Mitten in der Nacht rüttelte Polly mich wach. Da ist etwas. Ich saß sofort aufrecht im Bett und lauschte. Von draußen war nur das Geräusch von Regen zu hören. Es wispelte und tröpfelte. Da, sagte Polly, und da hörte ich es auch. Geräusche aus dem Anbau. Ein Klappern, dann fiel etwas um. Irgendwas wurde zur Seite gerollt und auf einmal klirren, als würden Flaschen gegeneinander stoßen. Das ist kein Tier, sagte Polly. Dann hörten wir Schritte. Wir hörten, wie sie vom Anbau zu unserem Haus herüberkamen, hörten, wie sich jemand an der Tür zu schaffen machte. Mein Herz schlug plötzlich überall. In den Fingerkuppen, den Lippen, auf der Kopfhaut. Ich musste an Carsten denken, an Ina. Ich musste an den Nachmittag in Halbreich denken, den ich vergessen wollte. Diesen Nachmittag, als sie mich... Hast du abgeschlossen? Flüsterte Polly. Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Natürlich hatte ich nicht abgeschlossen. Warum auch? Hier gab es nichts. Nur unser Haus. Aber dort, wo niemand unterwegs war, gab es auch niemanden, der einen helfen konnte. Oh, scheiße, sagte Polly und glitt aus dem Bett. Als sie das Zimmer verließ, flüsterte ich panisch, geh nicht weg. Und an dieser Stelle möchte ich gerne enden. Ich hoffe, Sie haben Lust gekriegt. Vielleicht kommen Sie heute Abend ins Kulturcafé Kuhne. Das ist in der Eisenbahnstraße 107. Ich verspreche Ihnen, ich lese eine komplett andere Szene. Ich lese eine Szene aus der Kindheit und Sie werden das Buch aus einem ganz anderen Blickwinkel erleben. Sie werden das Buch hat 5 große Teile. Jeder Teil hat eine andere Stimmung, die er mitbringt. Das heißt, das, was Sie heute Abend von mir hören, ist was ganz anderes als das, was ich jetzt gelesen habe. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Es gibt Bücher, hier glaube ich, hier hinten, ach da, dahinter. Und wenn Sie mögen, signiere ich die auch. Ich bedanke mich sehr für Ihr Zuhören und ich glaube, wir sind ein bisschen zeitiger fertig, aber da freut sich wahrscheinlich die nächste Truppe, die jetzt gleich kommt. Dankeschön.
Hallo, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich hier auf der Leseinsel Junge Verlage zu unserer Lesung Lyrik auf der Insel mit dem wunderbaren Titel Gravitäten ziehen die Meere an Land. Ich freue mich immer besonders, hier zu lesen, inmitten des Messetrubels, denn man kann sich mit der Lyrik einerseits ganz zurückziehen in den Elfenbeinturm oder man kann sagen, genau das Gegenteil, dort zu lesen, wo sozusagen die Turbulenz stattfindet und das tun wir hier. Und ich hoffe, die Autoren sehen das genauso wie ich und dass sie ein bisschen den Trubel der Messe lieben oder zumindest für ihre Lyrik auch akzeptieren können. Wir haben zwei hervorragende, wunderbare Debüts hier vorzustellen. Einmal von Andra Schwarz und von Sibylla Vritschitsch-Hausmann, Drei Falter und Am Morgen sind wir aus Glas. Die beiden Bände sind in der Reihe neu.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.